Funktioniert der da?
Okay.
Naja. Ja, also ich sehe euch nur ein bisschen so dunkel. Momentan ist er wirklich wie letzten Sonntag, es ist so hell. Aber okay, dann seht ihr mich wenigstens gut. Herzlich willkommen hier im Saal, auch von meiner Seite und auch online, wer immer dabei ist. Wie schon angekündigt, ich mache weiter im Johannesevangelium, beim der Stelle, also im letzten Teil vom Kapitel 4, die Verse 43 bis 54. Bitte lest gerne mit, ich lese uns gleich einmal vor. Sollte ich gehen? Okay. Nach diesen zwei Tagen in Sychar ging Jesus weiter nach Galiläa. Er selbst hatte ausdrücklich erklärt, ein Prophet gilt in seiner Heimat nichts. Doch als er nun nach Galiläa kam, wurde er von den Leuten freundlich aufgenommen. Denn sie waren auch beim Fest in Jerusalem gewesen und hatten alles miterlebt, was er dort getan hatte. Jesus kam auch wieder nach Kana, jenem Ort in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. Dort suchte ihn ein Beamter des Königs auf, der in Kapharnaum lebte und einen Sohn hatte, der an einer schweren Krankheit litt. Er hatte gehört, dass Jesus von Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war und bat ihn jetzt, nach Kapharnaum herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, der im Sterben lag. Wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, glaubt ihr nicht, hielt Jesus ihm entgegen. Aber der Beamte des Königs flehte ihn an, Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Da sagte Jesus zu ihm, geh nach Hause, dein Sohn lebt und ist gesund. Der Mann glaubte dem, was Jesus zu ihm sagte. Auf sein Wort hin machte er sich auf den Weg hinunter nach Kapharnaum. Er war noch nicht dort angelangt, da kamen ihm seine Diener mit der Nachricht entgegen, dass sein Sohn lebte und gesund war. Er fragte sie, seit wann es ihm besser gehe. Gestern Mittag um 1 Uhr hatte er mit einem Mal kein Fieber mehr, antworteten sie. Da wusste der Vater, dass es genau zu dem Zeitpunkt geschehen war, an dem Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt und ist gesund. Und er glaubte an Jesus, er und alle aus seinem Haus. Dieses Wunder tat Jesus, nachdem er von Judäa zurückgekehrt war, und er bewies auch dadurch in Galiläa ein zweites Mal seine Macht. Ja, ich habe versucht, einen Titel zu finden. Oh, das habe ich noch nicht geändert, aber okay. Glaub an Gott, nicht an die Wunder Gottes. Ich habe bei mir jetzt ausgebessert, glaub an den Retter der Welt, nicht an die Wunder. Ihr werdet sehen, beides stimmt. Als Gliederung, hast du jetzt auch gedrückt? Okay. Ganz grob muss ich einen Rückblick machen zuerst, damit wir das ein bisschen verstehen, warum das so steht, warum hier diese ungewöhnliche Freundlichkeit da ist, die Hoffnung auf ein Wunder vom Vater und geprüfter Glaube wächst. Ja, gehen wir mal zurück zum besseren Verständnis. Jesus ist ja gekommen aus Judäa ist er gekommen, über Samaria nach Galiläa. Und ich drücke hier schon wieder und es passiert nichts. Und wir lesen, was dort in Jerusalem, also in Judäa, was Jesus da gemacht hat und was das auch, wie wir schon gelesen haben, jetzt für Auswirkungen hat. Während des Passafestes war Jesus in Jerusalem, viele glaubten an ihn, als sie die Wunder sahen, die er tat. Aber Jesus blieb ihnen gegenüber zurückhaltend, denn er kannte sie alle. Das heißt, wir sehen hier einen Glauben, weil Jesus Wunder getan hat. Und wie er dann weiter ist in Samaria, wo wir eben letzten Sonntag auch gehört haben, wo er dann eben geblieben ist auf Einladung der Bewohner dort, nachdem die Frau die Bewohner aufmerksam gemacht hatte auf diesen Mann da am Brunnen, der ihr alles gesagt hat. Dort lesen wir, ich drücke schon wieder und es geht nicht, kann man den bitte tauschen? Oder was auch immer. Da lesen wir, wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast. Danke. Erklärten sie der Frau, wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Also ich lese hier, sie hören ihn und glauben. Da ist kein Wunder passiert. Und in diesem Sinn haben wir hier zwei, ich nenne es einmal Arten von Glauben, die wir jetzt ein bisschen so als Hintergrund brauchen, um das zu verstehen, was wir da heute lesen. Aber gehen wir jetzt weiter. So, jetzt schauen wir mal. Ja, wunderbar. Im Text. Nach diesen zwei Tagen in Sychar ging Jesus weiter nach Galiläa. Also, die Karte habe ich nur so ein bisschen zur Orientierung. Sychar seht ihr da in der Mitte ungefähr, eben im Gebiet von Samaria und oben im Gebiet von Galiläa dann Kana. Und ja, wo wir dann lesen, dass er hingezogen ist mit seinen Jüngern. Was können wir aus dem lernen oder sehen? Also das Ziel war Galiläa. In Galiläa selber hatte Jesus ja schon einmal gewirkt. Da war er nämlich bei einem Termin eingeladen, also bei einer Hochzeit, und ist damals eben auch von Judäa, allerdings da nicht von Jerusalem, raufgezogen. Und heute kommt er eben aus Jerusalem. Wir lesen jetzt, dass er ausdrücklich erklärt hat, dass der Prophet im eigenen, in seiner Heimat nichts gilt. Ja, das wird stimmen. Jesus sagt, es ist sicher so. Aber zugleich lesen wir, dass da die Leute eigentlich reserviert sind ihm gegenüber. Oder wie wir es in anderen Evangelien lesen, bei seinem Besuch in seiner Heimatstadt, in Nazareth, dass er dort nicht nur abgelehnt wurde, sondern dass sie ihn sogar töten wollten. Und spannend ist nämlich auch, dass Nazareth und Kana ja ziemlich nah beieinander liegen. Und, wie wir durch die Hochzeit gesehen haben, nahe Verwandte dort leben. Also das dürfte auch mitspielen, warum Jesus in Kana keine solchen Wunder getan hat wie in Jerusalem, wo einfach alle das sehen und jetzt glauben durch die Wunder. Aber der Gegensatz kommt hier raus. Er wurde freundlich aufgenommen, obwohl sie ihn eigentlich ja, gar nicht so freundlich gesonnen sind. Weil sie, und das ist hier gleich erklärt und deswegen auch die Einleitung, dort waren, in Jerusalem und diese Wunder gesehen haben. Ja, das Wunder heute ist auch nicht so spektakulär, wie schon erwähnt oder wie ihr schon gelesen habt. Und das war nur meine Vermutung, warum das so war. Es ist jedenfalls zwar in Kana gewesen, aber das Wunder ist eigentlich in Kapernaum oder Kapernaum passiert. Also, Jesus kam wieder dorthin, an jenen Ort, wo er schon das Wunder getan hat, wo er Wasser in Wein verwandelt hat und die Leute wahrscheinlich, die Beteiligten, eine Zeit lang gebraucht haben, zu verstehen, was da passiert ist, weil es eben kein so ein großartig erkennbar, für alle erkennbares Wunder war. Aber da war ein Mann, der hatte eine Not. Der hatte sicher schon versucht, seinem Sohn zu helfen, dass er gesund wird mit allen Mitteln. Aber es hat nichts geholfen. Er hat erkannt, es kann nur mehr ein Wunder helfen. Und er hat gehört von dem, der die Wunder tut, nämlich Jesus. Und da dürfte er sich informiert haben laufend, dass er dann gehört hat, dass Jesus jetzt wieder von Judäa nach Galiläa gekommen ist und hat sich selbst auf den Weg gemacht, ihn zu treffen. Und er bittet ihn jetzt, sagt ihm seine Not, und Jesus kennt diese Not. Natürlich, wir haben ja vorher gelesen, Jesus kannte sie alle. Ja, auch uns, jeden von uns kennt Jesus ganz genau. Er weiß auch um unsere Not, um unsere Sorgen. Und darum soll man ja auch kommen und ihn bitten. Aber hier schauen wir uns an, wie es dem Vater gegangen ist auf diese Bitte hin. Hättet ihr das erwartet? Wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, glaubt ihr nicht, hielt Jesus ihm entgegen. Was bedeutet das jetzt? Die Bitte war doch ganz, aus unserer Sicht ist die notwendig. Wie soll ich sonst, bleiben wir da, wie soll ich sonst dem Sohn helfen? Wenn ich eh schon glaube, dass Jesus das tun kann und ihn darum bitte, hier kommt eben zum Ausdruck, dass an diesem Glauben in irgendeiner Form, den dieser Mann hat, ein Problem vorliegt. Sonst würde Jesus das nicht sagen. Aber, noch ebenfalls spannend ist, er sagt, ihr, nicht du, wenn du nicht Wunder und Zeichen siehst. Das heißt, er meint eine größere Gruppe von Menschen. Er wird wahrscheinlich die anderen in Galiläa gemeint haben. Aber ich bin fast sicher, dass er auch uns meint, weil wir jetzt im Fortgang des Textes sehen werden, dass wir uns da ab und zu wiederfinden. In dem, wie unser Glaube aussieht, wie wir, welche Herzenshaltung wir haben, wenn wir bitten, Gott um etwas bitten, und wie Gott das dann diese Bitte hört, erhört oder eben aus unserem Empfinden heraus auch nicht so erhört, wie wir es eigentlich gern hätten. Also was ist das Problem bei dieser Art von Glauben, wo Jesus das so zurückhaltend ist und auch diese Aussage jetzt auf die Bitte hin diesem Mann sagt? Also zum einen, es ist eine reale Gefahr da, dass man nur die Wunder sieht vor Augen, das, was da passiert ist, und nicht den erkennt, der dieses Wunder tut, auf den es ja ankommt. Und da haben wir zwei Beispiele einfach herausgeholt, die diesen Unterschied, glaube ich, sehr plastisch zeigen. Und dazu habe ich einmal in diese Situation, wo Jesus am See Genezareth eben wieder lehrt und aber dazu in ein Boot steigt, um vom Wasser aus zu lehren, und dann nach langem, wie er fertig ist, sagt er dann zu den, in dem Fall den Petrus und die anderen, die im Boot waren, so fahrt jetzt raus und werft die Netze aus. Und die waren schon in der Nacht vorher unterwegs und haben nichts gefangen, und Profifischer wissen da sinnlos, jetzt ein Netz auszuwerfen, wenn in der Nacht schon nichts zu fangen ist. Aber Petrus sagt, auf dein Wort hin machen wir es. Machen es. Netz ist zum Bersten voll, dass es fast zerreißt. Er muss die anderen, das andere Boot in der Nähe bitten, dass die kommen und helfen. Und beide Boote sind voll mit Fischen. Kurz vorm Kentern sind beide Boote. Und Simon Petrus realisiert, dass ein Wunder passiert. Und was macht er? Können wir da lesen, als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er hat verstanden, er ist Gott, er ist heilig, ich bin sündig. In seinem Licht hat er sich gesehen, hat gesehen, dass er eigentlich Hilfe braucht. Dass er das eigentlich, dass das nicht kompatibel ist. Der Heilige und er der Sünder. Er hat Gott erkannt. Mehr und mehr dann noch später. Aber das zweite Beispiel, das kommt euch wahrscheinlich auch bekannt vor, Da hat Jesus ja dieses Wunder getan, dass er aus 5 Broten und 2 Fischen 5000 Männer und noch viele andere, Frauen und Kinder, nicht nur ihnen was zu essen gegeben hat, sondern sie sind satt geworden. Das ist wichtig, weil, erstens, es steht hier, aber 12 Körbe voll bleiben übrig, wo zuerst nur 5 Brote und 2 Fische waren. Also das war gewaltig, was da sich vermehrt hat. Und die Leute haben schon kapiert, dass da ein Wunder passiert ist und haben dann Jesus gesucht, weil den wollten sie ja gleich zum König machen. Und hier steht auch ein bisschen warum. Sie haben ihn dann gefunden und gesagt, wie bist du dahergekommen und so. Und Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Das ist der Unterschied. Ich kann durch ein Wunder Gottes, ja, Gott verherrlichen und ihm danken oder das, was da ist, mehr davon wollen, von dem, was dieses Wunder bewirkt hat. Und da geht, wenn man das weiterliest in Johannes 6, 26, dann kommt ja die Frage, ja, was muss man tun, damit wir glauben? Also, es ist mühsam. Aber vom Mann jetzt hier, von dem Vater, können wir lernen. Aber vor allem können wir von Jesus lernen, wie er mit dem besorgten Vater umgeht. Das Ziel ist eigentlich der Glaube, wie ihn die Samaritaner gezeigt haben. Sie haben es gehört, haben geglaubt und sie haben gewusst, durch den Glauben, es ist der Retter der Welt. Das ist faszinierend. Aber das ist das Ziel. Ja. Er ist nicht enttäuscht weggegangen, so ein paar, wenn er nicht will, wenn er mir nur Vorwürfe macht, dass ich nicht, ja, richtig glaube, nur wegen Wunder. Nein. Ist seine Not so groß, wie auch immer. Sein Herz ist dran geblieben an Jesus. Und Jesus führt ihn dadurch durch einen Prozess hin, tiefer hinein in den Glauben, der ihn verherrlicht. Ja, bitte komm, mein Kind, bevor mein Kind stirbt. Und Jesus antwortet, ja, sagt zu ihm, geh nach Hause, dein Sohn lebt und ist gesund. Also dieses Wunder ist natürlich für den Mann dort noch nicht wirklich passiert. Aber dass er das gehört hat, weil er dran geblieben ist, dass Jesus ihm das sagt, hat dazu geführt, dass er einen weiteren Schritt im Glauben hat machen können. Und dann lesen wir eben, wie er darauf reagiert. Er glaubte dem, was Jesus zu ihm sagte, auf sein Wort hin machte er sich auf den Weg hinunter nach Kapernaum. Auf sein Wort hin glauben. Das ist das, was für uns heute genauso gilt. Weil das ist das, was wir haben. Jesus steht nicht vor uns. Er ist verherrlicht, er sieht uns, er ist bei uns. Aber als Mensch haben wir ihn nicht als Gegenüber. Aber wir haben sein Wort, aus dem wir heute lesen. Und dieses Wort ist es, durch das er spricht zu jedem von uns. Zu jedem, der glaubt. Und da ist es der Heilige Geist, der es uns aufschließt, sein Wort. Und es ist der Heilige Geist, der uns anleitet und führt und Kraft gibt und Zuversicht schenkt. Ja, und vor allem, der auch zeigt, wer Jesus ist. Und der Schlüssel ist, auf sein Wort hin zu glauben. Der Mann hat natürlich jetzt ein bisschen eine Probe gehabt oder Zeit gehabt, sich mit dieser Frage ein bisschen auseinanderzusetzen, was ist der Glaube? Also wir wissen es aus Hebräer 11,1, ist eine Ich habe sie irgendwo stehen. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist jetzt immer die NGÜ-Übersetzung. Aber es geht genau darum, er hofft, dass das, was Jesus ihm gesagt hat, Wirklichkeit ist, geworden ist. Und er ist überzeugt, dass Jesus das kann. Dass diese Dinge geschehen, ohne dass er jetzt irgendwas sehen muss. Das sind Dinge, die in der unsichtbaren Welt passieren. Und vom Zeitablauf sieht man hier, dass er nicht gleich losmarschiert ist, weil der Marsch von Kana nach Kapernaum oder Kafarnaum, da unten am See, es waren doch 6 bis 8 Stunden, je nachdem, und es war am Nachmittag nicht mehr so gut schaffbar. Da kommt man schon in den Abend rein. Und deswegen dürfte er halt erst am nächsten Tag sich früh aufgemacht haben. Oder er ist unterwegs irgendwo eingekehrt, kann auch sein. Aber jedenfalls kommt er am nächsten Tag dorthin und seine Diener kommen ihm schon entgegen. Er muss gar nicht bis nach Hause. Und da fragt er sie, natürlich, das interessiert ihn ja brennend, nicht nur, dass sein Sohn gesund ist und lebt, er will auch wissen, war es jetzt Jesus? War das jetzt, was er gesagt hat? Und deswegen will er den Zeitpunkt wissen. Und sie sagen ihm, das war 1 Uhr. Es war genau die Zeit, die Jesus, zu der Jesus gesagt hatte, geh hin, dein Sohn lebt. Ja, da hat er dann wieder mehr dazugelernt, was es heißt, Jesus zu glauben und wer dieser Jesus ist, nicht nur ein Wunderheiler. Und er glaubte an Jesus, er und alle aus seinem Haus. Wir haben schon vorher gelesen, dass er glaubte. Er glaubte ihm, dass er das Wunder tun kann. Er glaubte auf sein Wort hin und ist dann gegangen und er glaubte jetzt an Jesus. Aber nicht nur er, sondern auch alle in seinem Haus. Was für eine Ernte des Glaubens. Was für eine Wirkung es hat, wenn Jesus jemanden von diesem Glauben führt, weiter hineinführt. Und bei jedem von uns, der an ihn glaubt, tut er das. Und er will uns noch viel tiefer hineinführen. Das, was wir dazu brauchen, ja, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben sein Wort, wir haben ihn in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Wir sind in Christus hineinversetzt. Er hat für uns alles am Kreuz getan. Er hat alle Schuld durch seinen Tod für uns am Kreuz beseitigt. Ja, gestorben, auferstanden. Und er wird auch wiederkommen, aber er regiert inzwischen bereits an höchster Stelle. Und wir sind Glieder an seinem Leib, seine Gemeinde in dieser Welt. Und jeden von uns will er tiefer hineinführen, hinein zu seinem Herzen hin, hinein in die Beziehung mit ihm und damit auch in die Beziehung mit dem Vater. Also die Folge war eine von diesem Glauben des Mannes, war eine neue Qualität von Glaube, vom Wunderglauben zum Glauben an den Christus, an den Retter der Welt, wie es die Samaritaner erkannt haben, damals schon. Ja, und jetzt, wir sind ja auch in diese Erntearbeit eingesetzt. Wie Jesus da seinen Jüngern in Sychar das gesagt hat mit der Ernte, die Felder sind schon reif, wie wir es am letzten Sonntag gehört haben vom Uli, so sind sie es auch jetzt. Und an uns ist es, hier zu arbeiten. Und was mir dabei jetzt wirklich aufgefallen ist in der Vorbereitung, ist eine Stelle, wo Jesus für uns auch betet. Ihr kennt sie, ganz sicher. Aber er betet dafür auch für dich und für mich. Nämlich in Johannes 17. Ich habe jetzt nur die Verse 20 und 21, aber bitte lest das auch selber vorne und hinten nach. Da steht nämlich, Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Also ich ist Jesus, sie sind die Jünger und die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden, ja, sind alle, die bis heute dieses Wort aufgenommen haben, als das, was es ist. Gottes Reden, Gottes Botschaft, die uns befreit. Und jetzt betet er, ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Also, zu dieser Einheit hat er uns ja schon gemacht. Durch den Glauben, durch die Buße, durch das Hineingenommenwerden vom Vater in seine Familie als Kinder Gottes, haben wir diesen Status. Aber dass wir auch darin leben, dazu arbeitet er beständig, jeden Tag im Alltag an unseren Herzen, damit unser Glaube tiefer wird. Und damit diese Einheit einfach für uns mehr erkennbar wird und wir auch darin leben. Weil diese Einheit ist es, zusammen oder aus dieser Einheit heraus kommt auch die Liebe zum Ausdruck, zu der Jesus uns befreit hat. Diese Liebe, an der die Menschen erkennen, wenn wir sie untereinander haben, dass wir zu ihm gehören. Ja, und wenn wir in dieser Einheit leben und in dieser Liebe einander begegnen, so wie Jesus sie uns vorgelebt hat, er, der Anfänger und Vollender des Glaubens, ja, dann haben auch wir diese gute Nachricht, die wir in die Welt hinaustragen. Zum einen dadurch, wie wir miteinander umgehen, wie wir leben, wie wir dem Nächsten begegnen, aber auch indem wir diese gute Nachricht weitersagen. Und wenn du heute da bist und das gehört hast, aber dir das so nicht bekannt ist, du das Jesus noch gar nicht so kennst, wie der Mann, wie die Samaritaner, dann ja, kann ich dir nur sagen, es ist so. Er ist Gott. Er ist der, wie wir heute schon gesungen haben, der Planeten in den Bahnen hält, der auch in jedem Augenblick die Wunder tut, nämlich uns Leben zu geben. Ganz gleich, was du heute gegessen hast oder gestern oder vorgestern, es musste einmal wachsen. Und keiner von uns kann wachsen machen. Wenn wir schauen, die Dürre, all das, was da jetzt, wo es kein Wasser mehr gibt, was machen wir, wenn bei uns das Wasser aus ist? Es ist auch hier so, es ist allein Gott und seine Gnade, dass wir dieses Leben haben. Und für ihn dürfen wir leben. Diese Wunder dürfen wir staunend annehmen. Und wenn wir zu ihm kommen im Gebet und ihn um etwas bitten, dann erwarten wir ruhig, dass er es erhört, weil das sagt er uns zu. Aber nicht, wie wir uns das einbilden. So wie es dem Mann gegangen ist. Jesus ist nicht mitgekommen runter. Er hat ihm einfach gesagt, geh hin. Es geht nicht darum, wie wir uns vorstellen, dass Gott unsere Gebete erhört, sondern es geht darum, dass wir ihm, dem Allmächtigen, zutrauen, dass er uns liebt und dass er unsere Gebete erhören wird. Auf seine Weise. Wir werden empfangen, wenn wir im Glauben bitten. Das wünsche ich uns. Amen.